Tim 3-Bit-Zimmer-Computertomographie ganz fortgeschrittener Krebs, besprechen wir dann später mal. Und dann geht der Visitenpulk raus. Also das gibt's immer noch. Es gibt Patienten, die wirklich psychisch erkranken, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel, aufgrund von so einer Art der Diagnosemitteilung. Das ist gar nicht mal so selten. Das ist wirklich eine bittere Pille. Also mein Eindruck ist, es gibt, wie es ja in so vielen Dingen ist, es gibt Menschen, die eine natürliche Begabung für Kommunikation haben und die einfach das so mitbringen, solche Dinge irgendwie gut anpacken zu können. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die das gar nicht gut können. Und es ist aber so, dass gerade so etwas wie zum Beispiel die Mitteilung einer schlimmen Diagnose tatsächlich, dass man das technisch lernen kann. Das heißt, wenn man diese Begabung nicht mitbringt, dann gibt es ein paar schon ganz wenige Dinge, die man beherzigen kann, um das in einer Art und Weise zu tun, dass das viel besser annehmbar ist für Patientinnen und Patienten. Das ist ein sehr, sehr kleiner Aufwand, sowas beizubringen.
Diese Düsseldorfer Erklärung sagt eben klar, die Ausbildung soll rein in die Weiterbildung, sie soll verpflichtend sein, sie soll verpflichtend auch curriculär sein und verpflichtend geprüft werden am Ende der Facharztweiterbildung. Ja, aber den Patienten und die Familie des Patienten maßgeblich entscheiden lässt auf Basis einer sehr guten Information, die der Patient auch wirklich versteht.
Herzlich willkommen zu Sprechen Sie medizinisch, dem Podcast rund um die Kommunikation in der Medizin. Mein Name ist Aida Dürü und ich begrüße heute erneut Professor Dr. Markus Giesing bei mir, der als einer der entscheidenden Mitstreiter im Comment-Projekt schon die Hauptperson der letzten Podcast-Folge war. Außerdem ist heute auch Dr. Dominik Fugmann zu Gast. Dr. Fugmann ist Facharzt für Allgemeinchirurgie und arbeitet als ärztlicher Psychotherapeut am Institut für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und im LVR-Klinikum Düsseldorf. Dominik Fugmann hat als ausgewiesener Experte in Dingen Kommunikation mit Patienten und Angehörigen maßgeblich das Kommunikationstraining im Rahmen des Comment-Projektes durchgeführt. Wir sprechen heute erneut über dieses, wie ich finde, spannende Projekt und was es für den klinischen Alltag bedeuten könnte. Der aus dem Comment-Projekt hervorgegangene Leitfaden zur Implementierung des Kommunikationstrainings ist über die Webseiten der Klinik für Urologie der Uniklinik Düsseldorf und des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, kurz IMPP, abrufbar. Links hierzu zur sogenannten Düsseldorfer Erklärung und zur im Oktober 2022 veröffentlichten Studie über das Comment-Projekt sind in den Shownotes zu finden. Ich wünsche nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Marc Giesing, Professor Marc Giesing.
Ja, hallo.
Und Dr. Dominik Fugmann. Ich freue mich sehr, euch hier zu begrüßen. Es geht noch einmal, wie in der letzten Podcast-Folge, um das Comment-Projekt zur ärztlichen Weiterbildung in Sachen Kommunikation. Und Dominik Fugmann war genauso wie Marc Giesing ganz eng mit diesem Projekt verbunden, federführend eigentlich. Erstmal stelle ich euch kurz vor, also Professor Marc Giesing ist inzwischen an der Urologie der Maria-Hilf-Kliniken in Mönchengladbach, war aber früher lange Zeit an der Uniklinik Düsseldorf in der Klinik für Urologie beschäftigt, zusammen mit Dominik Fugmann, der dort auch gearbeitet hat, erst als Chirurg und heutzutage als Psychosomatiker mit einer halben Stelle an der Uniklinik Düsseldorf und einer anderen halben Stelle in der, wie hieß die Klinik, LVR?
LVR-Klinikum in Düsseldorf.
Okay. Und die halbe Stelle an der Uni Düsseldorf ist eine Forschungsstelle,
ja.
Stelle, habe ich so
genau.
verstanden.
Genau. Ich muss da trotzdem mal kurz korrigieren. Ich bin damals im Projekt schon auch in der psychosomatischen Medizin beschäftigt gewesen an der Uni Düsseldorf.
Okay.
Und wir haben da kooperiert mit der Urologie.
Ja. Ich habe mir gedacht, unser Gespräch so anzufangen, dass ich euch eine kurze Geschichte erzähle, die ich selber mal erlebt habe. Ich habe mit einem Kollegen, einem Psychologen, das Büro geteilt, als ich in der Kinderpalliativmedizin gearbeitet habe. Dieser Psychologe war in der Erwachsenenpalliativmedizin tätig und der kam eines Nachmittags in mein Büro gestürmt und war erschrossen und entsetzt über das, was er gerade erlebt hatte. Er war von einem jungen medizinischen Kollegen, der in der Onkologie arbeitete, gebeten worden, mit zu einem Patienten zu kommen. Dieser junge Kollege musste dem Patienten eine sehr schlimme, eine terminale Krebserkrankung mitteilen und hatte den Psychologen, meinen Kollegen, gebeten, mitzukommen und ihn bei dem Gespräch zu unterstützen. Und das Gespräch lief dann so ab, dass der junge Arzt im Türrahmen stehen blieb. Der Patient lag im Bett. Er berichtete dann über die Diagnose, ließ keine Pause, sondern redete gleich über experimentelle Therapien, fragte zum Schluss, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Der Patient sagte nein und sie gingen wieder. Das war die Gesprächsführung, die Mitteilung des, der terminalen Erkrankung. Und mein Kollege kam dann zu mir und war wirklich entsetzt und musste erstmal Luft holen und sagte, naja, klar müssen wir jetzt da nochmal rangehen. Aber er musste erstmal einfach mit jemandem reden und sein Herz ausschütten. Und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten, um die Geschichte zu beenden. Er ist dann wieder hingegangen zu dem jungen Kollegen, hat sich mit dem hingesetzt und gesagt, wahrscheinlich hat der Patient nicht viel verstanden, wir müssen da nochmal rangehen. Und hat ihm ein bisschen ein paar Tipps gegeben, wie er dieses Gespräch führen könnte. Pausen zulassen, eine Sprache wählen, die der Patient versteht. Und dann hat ihm noch ein paar Tipps gegeben. Sie sind wieder zusammen zu dem Patienten gegangen und das Gespräch lief ganz anders. 50% der Zeit hat der Patient bekommen, um überhaupt Fragen zu stellen und zu sagen, was eigentlich seine Wünsche und Hoffnungen sind. Es hat dann mehrere Gespräche gegeben und letztlich hat der Patient die palliativmedizinische Pflege zu Hause gewählt als Option und ist nach Hause gegangen, ist zu Hause vom palliativmedizinischen Team versorgt worden und dann zu Hause verstorben. Aber für mich war das so ein relativ typischer, wie nenne ich das? Schlechter Fall von Kommunikation. Etwas, was viele Menschen, glaube ich, heutzutage erleben, wenn sie in die Mühlen der Medizin geraten.
Ja, also das kann ich aus meiner Erfahrung tatsächlich leider auch bestätigen. Das sind so Situationen, die ich auch häufiger so mitbekommen habe. Und ich finde eine Geschichte wirklich ganz spannend und gut auch, dass sie so ein bisschen beide Seiten des Problems zeigt. Das eine ist nämlich der Patient, der da wirklich in fürchterlicher Art und Weise diese Diagnosemitteilung bekommen hat. Aber auf der anderen Seite ist eben auch ein Arzt, der also offensichtlich total überfordert ist damit, so ein Gespräch zu führen. Ne, sozusagen. Ja. Und ich finde, die Angst wird da schon deutlich so in was ich ganz gut finde darin, dass er sich da Unterstützung geholt hat.
Ja.
Aber offensichtlich eben auch ganz ungeübt ist in der Bewältigung solcher Situationen.
Ja, er hat dann letztlich sich ja sein eigenes Mentoring geholt. Das fand ich wirklich bewundernswert und toll, denn er hat sicherlich aus dieser kurzen Erfahrung, die er da gemacht hat, viel gelernt für seine zukünftige Praxis und Kommunikationstechnik.
Also, wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, das ist so wirklich der Klassiker auch und auch das tägliche Geschehen in den Kliniken, die gerade auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind einfach schlecht vorbereitet, auch wenn sie im Medizinstudium durchaus zunehmend sich der Kommunikation widmen, aber dann stehst du halt da und kriegst quasi die Aufgabe, eben in so ein schwieriges Gespräch reinzugehen, dann ist das, ich sage mal, auf einer großen Liste an Tätigkeiten, die gemacht werden müssen. Und es fehlt da eigentlich auch die Weiterbildung im jungen ärztlichen Dasein, auch im älteren ärztlichen Dasein. Das ist egal, aber es fehlt dann eben die Weiterbildung. Was ich aber bestechend finde eigentlich an diesem Beispiel ist, dass wie Dominik sagt, sich quasi da der Kollegin Hilfe geholt hat und die nochmal reingegangen sind, damit er jetzt immer nicht, der Patient, für den ist das natürlich super, dass die es nochmal gemacht haben, aber auch für den jungen Arzt ist das auch gut, weil er allein schon über so eine Kurzintervention, so ein Kurzzeit-Teaching mitgekriegt hat, wie das funktionieren kann. Und auf einmal gibt er dem Patienten Zeit, auf einmal versteckt er sich nicht hinter seinem Kittel und seiner direktiven Art und flüchtet quasi selber wieder aus dem Zimmer, sondern er hat gelernt in der wirklich kürzesten Intervention, was alles an möglich ist. Und es ist wahnsinnig viel möglich.
Ja, und es ist eben wahnsinnig viel möglich, was lernbar ist.
Oh ja.
Ja. Und damit kommen wir zu Ihrem Projekt. Ich habe das Paper gelesen über das Comment-Projekt. Und vielleicht könnt ihr selber etwas dazu sagen, wie das angefangen hat. Marc hat letztes Mal schon einiges erzählt über den Beginn, aber vielleicht von dir, Dominik, nochmal, wie kam das dazu? Und was ist das Comment-Projekt gewesen?
Naja, also der Auslöser ist ein legendärer Streit zwischen Frau Professor Jünger gewesen, einer ausgewiesenen Kommunikationsforscherin, und Professor Albers, dem Chefarzt der Urologie in der Uni Düsseldorf. Und der Standpunkt von, also auf einem Kongress hat der Streit stattgefunden, und der Standpunkt von Frau Jünger war, dass es eigentlich ein wirklich umfangreiches Kommunikationstraining geben müsste für also mindestens Ärzte in urologischen Bereichen, zu denen die Urologie ja auch zählt. Und Herr Albers sagte, dass es so der Gedanke ist, war gut, aber in der Realität nicht umsetzbar. So ein umfangreiches Curriculum sozusagen während des laufenden Klinikbetriebs irgendwie noch unterzubringen. Und daraus ist die Idee geboren worden, dass eben dieses Kommunikationstraining nicht ganz separat von der Klinik im Rahmen von Fortbildung durchgeführt wird, sondern dass ein relevanter Teil von Kommunikationstraining während der Arbeit erfolgen soll. Mhm. Und zwar im Grunde genauso, wie Sie es gerade geschildert haben bei der Eingangssituation, dass es eine Mentorin oder einen Mentor gibt, die oder der dann begleitend mit den Ärztinnen oder Ärzten auf Station Gespräche durchführt, vorbespricht und nachbespricht und Techniken vermittelt.
Ja, das ganze Kommunikationstraining, das ihr da aufgebaut habt, sind umfasst 80 Unterrichtseinheiten, von denen 50 Unterrichtseinheiten Präsenztraining sind über ein Jahr. Also alle 6 bis 8 Wochen gibt es Blöcke oder gab es in diesem Projekt Blöcke, in denen Präsenztraining gemacht wurde mit Schauspielerpatienten. Und dann 20 Unterrichtseinheiten direkt sozusagen im klinischen Alltag.
Ja, genau.
Also eine Begleitung der Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit mit verschiedenen Schwerpunkten, ne? Wie Aufklärung über eine schwerwiegende Erkrankung, Entlassungsgespräch, Aufnahmegespräch und solche Sachen. Und dann 10 Unterrichtseinheiten nochmal Teamsupervision.
Ja, genau.
Und dann im Nachhinein noch die Ausbildung oder gleichzeitig die Ausbildung von Mentorinnen, die dann im weiteren klinischen Alltag dieses Erlernte weiter begleiten, sozusagen, nicht wahr?
Ja, genau. Das ist ja bei solchen Projekten häufig ein Problem, dass sie dann in der Durchführung ganz erfolgreich und schön sind, aber dann eben auch einfach mal zu Ende sind. Ja, sozusagen, wenn die Fördermittel auslaufen, dass dann eben es einfach nicht weitergeht. Und das wollten wir gerne vermeiden und haben da als Lösung uns ausgedacht, dass diejenigen, die jetzt eben schon erfahren sind, ein Kommunikationstraining gemacht haben, in Kleingruppen mit den Assistenzärzten und Ärzten der Klinik ja weiter engmaschig in Kontakt bleiben und auch schwierige Situationen besprechen und dann ihr Wissen weiter vermitteln können.
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, Marc, warst du Teilnehmer in diesem Projekt. Also du warst einer, der gelehrt wurde in Sachen Kommunikation.
Ja.
Und Dominik, du warst auf der anderen Seite. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Wie ging das, Marc? Was?
Ja, das kann ich natürlich also historisch auch erzählen, so wie Dominik gesagt hat, ist schon richtig. Es gab einen gewissen Disput und dann eben, muss man auch sagen, dann doch eben die Bereitschaft zu sagen, ja gut, die eine Partei, sprich Frau Professor Jünger, sagt, es funktioniert, die andere Partei, Professor Albers, sagt, es funktioniert nicht. Gut, dann machen wir es halt einfach und versuchen das mal. Das fand ich eigentlich schon mal sehr, sehr gut. Man hätte ja auch sagen können, nee, funktioniert nicht, ich habe recht und wir machen es nicht. So, und dann wurde letztlich dieses Projekt finanziert vom Bundesministerium für Gesundheit. Und dann wurde das quasi angesprochen und da ich dann schon die Ausbildung in der Palliativmedizin, also die Weiterbildung gemacht hatte, kam der Professor Albers auf mich zu, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich war, muss ich sagen, initial extrem skeptisch, weil man in den chirurgischen Fächern, du wirst das ja aus deiner gefäßchirurgischen Zeit kennen, Dominik, sehr ergebnisorientiert, haptisch unterwegs ist. Und wenn man sich dann vorstellt, man geht in so Psychologiekurse und beschreibt Kärtchen mit Wünschen und Sehnsüchten, das ist erstmal komisch. So, aber dann haben wir auf jeden Fall da eine Gruppe zusammengekriegt, aus das Projekt wurde vorgestellt. Wir sind dann erst, Dominik und ich, sind dann runtergefahren und haben uns andere Projekte von der Frau Professor Jünger angeguckt. Die Nancy Steiner, die damit bei war als Assi, die ist als Unterstützerin, ist dann auch mitgefahren. Wir haben uns erstmal diesem ganzen Konzept genähert, haben das dann in der Uni Düsseldorf vorgestellt und haben das dann auf freiwilliger Basis dann quasi gesagt, wer möchte da an dem Projekt mitmachen, und haben dann letztlich initial 6 Ärztinnen und Ärzte gehabt, 2 Oberärzte, sprich einen Oberarzt außerhalb von mir und eben mich, und 4 Pflegende. Und das war so die Startgruppe, die ist ein bisschen fluktuiert, respektive etwas geringer geworden von Seite der Pflege aus. Bei den Ärzten gab es ein bisschen Fluktuation, wie das immer so ist, auch gerade an Unikliniken. Aber es war eben auf einer freiwilligen Basis dann. Und dann startete das mit ersten Begegnungen, erstmal überhaupt klar werden, worüber wir reden. Und bis wir uns, glaube ich, alle so zurechtgeruckelt hatten in der Praxis, was wir hier eigentlich machen und wollen, hat es erstmal ein bisschen gedauert. Bis wir auch unseren Weg gefunden haben, dass wir zum Beispiel außerhalb der Klinik uns besser treffen als in der Klinik, um da konzentriert zu arbeiten. Und dann ging das eigentlich auch für mich persönlich überraschend mit extrem, wirklich viel Freude an dem ganzen Projekt weiter. Und ich kann nur sagen, im Nachgang bin ich extrem dankbar und so auch, glaube ich, alle Teilnehmer daran teilgenommen zu haben. Und Dominik, du als Teacher hast natürlich alles gesehen, hast das tapfer unsere Kommunikationsdefizite ertragen und sehr ruhig und gut uns angeleitet. Und das war schon toll.
Ich finde, du beschreibst da was ganz Typisches, was ich auch so aus anderen Kommunikationstrainings kenne, dass so viele am Anfang irgendwie keine Lust haben, das vielleicht auch ein bisschen doof finden und sich fragen, was das alles soll, und hinterher aber dann ganz begeistert sind und doch eine Menge mitnehmen.
Ja. Wie sah das in so einer Unterrichtseinheit aus? Ihr habt ja da auch Schauspielerpatienten gehabt. War am Anfang vielleicht der Unterrichtseinheit eher ein theoretisches Vorstellen von bestimmten Modellen wie Spikes oder Nurse, und dann danach das Üben, also erst so ein theoretischer Part und dann das Üben im Rollenspiel mit den Schauspielerpatienten, oder wie ist das gelaufen?
Ja, also ganz genau so. Und ganz zu Anfang des Projektes stand auch, dass alle zusammen gesammelt haben, was es denn eigentlich an Schwierigkeiten gibt. Ich meine, es gibt eine ganze Menge Kataloge darüber, was so üblicherweise in einem Kommunikationstraining vermittelt werden sollte. Aber wir wollten das natürlich auch gerne so aufsetzen, dass es zu der urologischen Klinik auch passt. Und danach sind dann verschiedene ja, Situationen erstellt, geschrieben worden, also auch verschiedene Rollen geschrieben worden, ne, in die die Ärzte und Ärzte dann im Rahmen des Trainings geschmissen worden sind. Also auch Paargespräche mitunter, so mit völlig ja, unterschiedlichen Personen, die dann geführt werden mussten, ne? Wo dann auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Tränen ausgebrochen sind. Also wirklich schon so Gespräche, wo ja, bei der anfänglichen Skepsis, wie das wohl so klappen mag, ein Schauspielgespräch, so doch innerhalb von Sekunden deutlich wurde, dass derjenige oder diejenige, die das Gespräch führt, direkt völlig in der Situation verschwunden ist. Und das schon wirklich sehr realistisch war.
Ja,
Bis hin
wo
auch zu
kommen
solchen
die?
Situationen, also es waren ja nicht nur Patientengespräche, sondern wir haben durchaus auch Visiten geübt. Ne? Zum Beispiel
Ja.
mit einem autoritären Oberarzt, wo es dann darum ging, als Assistenzärztin und Assistenzarzt ja dann auch mal ja, Kontra zu geben oder die eigene Meinung ja, kundzutun. Und haben Technik geübt, wie auch so etwas gehen kann.
Ja. Hattet ihr dann manchmal mehrere Schauspieler gleichzeitig in einem Raum, in einem Rollenspiel?
Ja.
Ja, und wo kommen die her, die Schauspieler, die Schauspielerpatienten?
Also in Düsseldorf ist es so, dass die Kommunikationsausbildung im Rahmen des Studiums tatsächlich an der psychosomatischen Medizin aufgehängt ist. Da gibt es COMED, das ist sozusagen ein komplettes Team, was diese Kommunikationslehre betreibt. Und dazu gehört auch die Stefanie Otten, die Schauspieltrainerin ist und einen großen Pool an Schauspielern und Schauspielerinnen hat. und auch sehr versiert daran ist, genau solche Rollenspiele zu gestalten, also auch die Rollen auszudifferenzieren mit den ganzen verschiedenen Facetten der Patienten und Patienten, die dann so zum Vorschein kommen, so an diesen Gesprächen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr realitätsnah und wenn man solche Gespräche selbst führt, kann man sich dem kaum entziehen. Also es wirkt dann gar nicht mehr künstlich und gestellt, ganz schnell.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn ich habe selber solche Trainings auch gemacht, nicht in Deutschland, sondern in England. Aber natürlich waren die ähnlich und auch mit Schauspielerpatienten und teilweise aber auch in Rollenspielen, wo wir selber in die Rolle des Patienten gestiegen sind, was auch sehr, sehr interessant war, oder des Angehörigen. Da habe ich letztes Mal so ein Beispiel erzählt, was mir noch so präsent ist. Aber das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber das ist mir sehr, sehr unter die Haut gegangen und das ist zwar 20 Jahre her, aber ich denke da heute noch oft dran. Jetzt war ja die Gruppe, die dieses Training gemacht hat, relativ klein in dieser Projektphase. Und mich würde interessieren, die sind ja dann weiter begleitet worden, durch die Mentoren und Mentorinnen. Was ist davon geblieben? Wie ist das weitergegangen in der?
Soll ich kurz was sagen, Dominik? Oder?
Ja, gerne.
Ja, also ich durfte dieses Projekt ja in der vergangenen Woche nochmal vorstellen auf dem regionalen Kongress hier. Und genau die Frage kam dann natürlich auch aus dem Publikum, die alle hochinteressiert waren, muss ich sagen, an diesem Kommunikationsprojekt, weil man ist natürlich, das ist ein also urologische Tagung gewesen, 2 Tage, viel Molekularonkologie und so weiter. Und dann kommt dann mal jemand an mit so einem Thema Kommunikation. Und erstaunlich ist, die haben alle die Erfahrung also geteilt, dass Kommunikation extrem sinnvoll ist, sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich. Es ist ein ganz tolles Thema, das nur als Randerscheinung. Professor Albers war da auch zugegen und sagte, aktuell läuft es wohl weiter in der Klinik mit Mentoring, dass alle 6 Wochen zumindest dort die, sag mal, Erfahreneren sich zusammensetzen mit den Youngstern. Ob das jetzt 1 oder 2 Gruppen sind, das weiß ich nicht. Vielleicht hast du da engeren Kontakt, Dominik. Wir hatten das damals in der Übergabe so gemacht, dass wir quasi alle 6 Wochen eher so In-house-Problematiken besprochen haben. Wir hatten zumindest eine Art Zeitfenster dafür. Ja, und das bei aller Kritik, weil das muss man vielleicht auch noch sagen, solche Projekte laufen, wenn sie auf freiwilliger Ebene laufen, eben nicht so klar durch, sondern wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, wenn man das auf freiwilliger Basis macht, 2 Gruppen gibt. Die eine Gruppe nimmt daran teil und obwohl sie sehr skeptisch ist, ist sie, so wie Dominik sagt, nach kurzer Zeit davon in aller Regel recht begeistert. Die andere Gruppe sagt, ja, jetzt gehen die wieder zu ihren Quatschseminaren und sind aushäusig und wir müssen hier die Arbeit machen. Ja, und das ist eigentlich komisch. Das hat sich aber trotz aller vermeintlichen Widerstände so wohl offensichtlich gehalten, dass alle 6 Wochen ein Zeitfenster da ist, wo sich die Mentoren und die Mentees zusammensetzen und aktuelle Themen besprechen. Ich glaube, dass das momentan nicht so geht in Richtung auch Ausbildung in der Weiterbildung, also mit irgendwelchen Kommunikationsmodellen, wie wir sie dann eben gelernt haben. Aber es ist zumindest eine Plattform, die auch durchaus Loyalität und Identität auch schafft innerhalb der Abteilung.
Und einfach eine Aufmerksamkeit für das Thema auch weiter da ist, ne? Ja. Ja, und vielleicht auch wirklich der Funk abgegeben werden darf, wenn es darum geht, ein Patientengespräch zu führen. Also auch diese Aufmerksamkeit da ist.
Und es ist am Ende, muss ich eben sagen, also Kommunikation ist eine Kultur innerhalb einer Institution und bestenfalls innerhalb eines gesamten Krankenhauses, muss aber auch von den Leitungen mit, nicht nur mitgetragen, sondern wirklich aktiv gewollt werden, weil sonst funktioniert das nicht.
Auch immer Leute, die das unterstützen. Und am besten kommt das von ganz oben.
Absolut.
Sonst ist es ganz schwierig.
Ja.
Ja. Die Teilnehmer von der Studie waren ja anscheinend sehr begeistert und haben tolle Noten gegeben. In dem Paper steht 1,2, glaube ich, in Schulnoten ausgedrückt im Durchschnitt. Das ist natürlich schon was ganz Fantastisches. Sicherlich kann man, ich meine, das weiß ich aus eigener Erfahrung, unglaublich viel lernen in solchen Trainings, was dann anhält, was nicht vergessen wird. Die Frage ist, wie sind die klinischen Strukturen? Und die klinischen Strukturen stehen dem manchmal einfach unglaublich entgegen. Da kann man, das ist das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Marc, meine Sorge, die Medizinstudenten werden jetzt ausgebildet, aber in was für ein Milieu kommen sie dann nach dem Studium, wo vielleicht die Kommunikationskultur nicht so positiv ist, wie sie es gelernt haben und auch die Strukturen einfach nicht da sind, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man seinen Funk zum Beispiel abgibt an einen Kollegen, wenn man ein ernstes Gespräch oder ein längeres Gespräch führen muss, dass die Zeit gar nicht gemacht wird und der Raum nicht da ist, auch strukturell, man braucht ja eine Räumlichkeit, also ein Zimmer am besten, wo man ungestört ist, wenn es nicht das Patientenzimmer ist, wo vielleicht viele andere noch mitliegen. Und das ist immer so ein bisschen meine Sorge, wie wird das getragen? Was sind die klinischen, was muss ich an den klinischen Strukturen auch ändern, damit das überhaupt weiter möglich ist, dass gute Kommunikationskultur entstehen und getragen werden kann?
Ja, also da sprechen Sie jetzt echt einen Punkt an. Ich habe sozusagen bringen Comet immer gerne auch in anderen Kommunikationstrainings so als Vorbild, gerade diese Sache dem Funk mal abgeben. Aber die Reaktionen sind in der Regel wirklich sehr, sehr große Augen und Unverständnis. Also das ist überhaupt nicht vorstellbar für die meisten, dass das überhaupt geht, ja, den Funk abzugeben, um Gespräch zu führen. Ja, und alle sind dann ganz irritiert, dass das in der Urologie dann tatsächlich so geklappt hat und als total hilfreich erlebt wurde. Mhm. Ja, und auch so ja, Dinge, die so selbstverständlich erscheinen, wie dass das wichtige oder belastende Gespräche in einem separaten Raum erfolgen sollten, ist tatsächlich in der Realität bei vielen Stationen nicht möglich. Es gibt diesen Raum nicht. So, das ist tatsächlich ein großes Problem und ich glaube, es sind irgendwie beide Seiten notwendig. Zum einen braucht es da, sag ich mal, eine Assistentenschaft, die überzeugt davon ist, dass es gehen kann und dass das sinnvoll ist und aber auch vor allem eine Leitung, die das Ganze unterstützt. Was in der Urologie zum Glück der Fall war, weil ich glaube, diese ganzen Probleme, die du beschrieben hast, Markus, dass es dann so zwei Lager gab und das ging überhaupt auch nur deswegen, weil es eben wirklich eine klare Position der Leitung gab, dass das Projekt wichtig ist. Ja. Das ist aber leider nicht überall der Fall, muss man sagen. Und es ist schon so, dass wir hoffen dürfen, dass die jüngeren Generationen, die jetzt von der Universität kommen, eben weil sie verpflichtend eine Kommunikationsausbildung gemacht haben, dass da vielleicht einige Dinge anders laufen. Aber es gibt noch eine ältere Generation, die dieses Thema eben nicht so sehr vor Augen hat, wo man durchaus auch noch erleben darf, dass die Kommunikation mit dem Patienten dann nicht so gut läuft. So ein kleines Beispiel, Sie hatten ja so ein Beispiel gebracht, ich hatte auch so eins, in der Visite im Dreibettzimmer, Computertomographie, ganz fortgeschrittener Krebs, besprechen wir dann später mal. Und dann geht der Visitenpulk raus. Also das gibt es immer noch. Tja, also was braucht es? Es braucht sozusagen junge Ärzte und Ärzte, die die Relevanz des Themas sehen, was glaube ich zunehmend der Fall ist. Und es braucht aber vor allem auch eine Chefetage, die diese Relevanz auch sieht und das unterstützt, um die Strukturen zu schaffen. Nämlich das kostet ja natürlich auch Ressourcen.
Und wie wir letztes Mal gesagt haben in der letzten Folge, vielleicht eine Verpflichtung, dass diese Trainings, und Comment könnte da das Vorbild sein, dass 80 Unterrichtseinheiten in die Weiterbildung der Ärzte, Ärztinnen eingeflochten wird, also als Verpflichtung.
Also meine persönliche Meinung ist definitiv ja und definitiv Verpflichtung. Und dafür gibt es auch gute Studien, die eben sagen, auch wenn man, ich sag mal, Leute verpflichtet, an einer solchen Ausbildung teilzunehmen, diese Leute vielleicht nicht so wahnsinnig wild drauf sind, daran teilzunehmen, sie profitieren am Ende doch davon. So, und ich glaube eben, durch eine Verpflichtung, aber auch der Kliniken, und das kann wirklich dann wirklich nur über letztlich die Ärztekammer, die Bundesärztekammer kommen, für die Weiterbildungsordnung, und zwar für alle im interpersonellen Umfeld tätigen Ärztinnen und Ärzte, verpflichtende Weiterbildung. Das heißt dann ja auch, wenn das quasi im Facharztkatalog drin ist oder im Weiterbildungskatalog, dass dann auch die Gelder dafür bereitgestellt werden, weil de facto 50 Unterrichtseinheiten außerhalb der Klinik heißt, auch nur ein Tag pro Jahr, wo dann weitergebildet wird. Wir rechnen, wenn man mit einer fünfjährigen Weiterbildungszeit rechnet, plus natürlich diese Weiterbildung am Patienten, was natürlich exzellent ist, wenn dich jemand begleitet und noch vielleicht mit einem Video das mitbegleitet, ist ein bisschen schwieriger, das dann tatsächlich auch rechtlich wasserdicht zu machen. Aber selbst wenn es ohne Video ist und jemand wie Dominik dich begleitet und hinterher sagt, ja, das hast du gut gemacht, da kannst du vielleicht nochmal gucken, das hilft extrem. Ich glaube persönlich, es muss verpflichtend sein. Und zwar sowohl wirklich von ganz oben kommt, verankert in der Weiterbildungsordnung, als auch dann eben runtergebrochen bis auf die Einzelpersonen in den Kliniken. Und dazu gab es dann am Ende dieser ganzen Geschichte ja ein Symposium auch, wo in einer Düsseldorfer Erklärung das quasi als Ziel gefordert oder erbeten wird. Eher fordern ist ja immer schwierig, dafür ist vielleicht die Position nicht stark genug. Aber diese Düsseldorfer Erklärung sagt eben klar, die Ausbildung soll rein in die Weiterbildung, sie soll verpflichtend sein, sie soll verpflichtend auch curriculär sein und verpflichtend geprüft werden.
Ja.
Am Ende der Facharztweiterbildung.
Ja, ja. Jetzt möchte ich noch mal auf ein Thema kommen, weil in eurem Projekt waren ja auch Pflegende dabei, wenn auch nur 4 Pflegende, und ich glaube, die sind dann auch irgendwie abgesprungen. Und die haben das ein bisschen kritischer bewertet, weil sie es doch, so wurde es im Paper zumindest beschrieben, das Gefühl hatten, dass es sehr arztzentriert war, ärztinnenzentriert war. Was man sich ja vorstellen kann, denn normalerweise sind Ärztinnen diejenigen und Ärzte diejenigen, die die Aufklärung machen über eine Diagnose und so weiter. Also es ist ein anderer Umgang mit dem Patienten, mit der Patientin. Aber wie seht ihr das? Könntet ihr euch vorstellen, dass man da interprofessionell wirklich Kommunikationstraining macht? Der Vorschlag, das in die ärztliche Weiterbildung zu bringen, wird das ja ausschließen. Aber gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, dass man da interprofessionell wirklich Trainings macht?
Ja, also wie das verpflichtend gelingen kann, das habe ich jetzt spontan nicht vor Augen, aber ich fände es tatsächlich total wichtig. Muss ja sagen, auch Comment war ja ganz ursprünglich eigentlich als ärztliches Kommunikationstraining ausgelegt, aber eben bei dieser Bedarfserhebung wurde eben also wirklich sofort deutlich, wie extrem wichtig die interprofessionelle Kommunikation ist. Mhm. Ja, dass es eben auch ganz viele Schnittstellen gibt, an der diese Kommunikation eine große Rolle spielt, und wir haben deswegen ja auch verschiedene Formate mit in das Training aufgenommen, die interprofessionelle Übergabe zum Beispiel, und haben auch Gesprächssettings trainiert, bei denen die Pflege eine wichtige Position hatte. Aber das Problem war tatsächlich, dass unterm Strich eben viele von diesen Schauspielübungen tatsächlich doch sehr auf Ärzte zugeschnitten waren. Ich glaube, da ließe sich bestimmt noch dran feilen, aber ich halte es für extrem wichtig, dass die Pflege mit da im Boot ist.
Und im Prinzip, und da spreche ich jetzt aus der palliativmedizinischen Erfahrung, ist so viel zu lernen, wenn die verschiedenen Berufsgruppen miteinander vielleicht eine Visite machen oder ein Roundtable-Gespräch machen, ja, wo auch der Seelsorger vielleicht mit am Tisch sitzt oder im Kreis sitzt und die Sozialpädagogin, wo einfach der Patient von den verschiedensten Seiten beleuchtet werden kann und wirklich viel ganzheitlicher dann erscheint, als wenn es nur um die Krankheit geht. Ja, Marc.
Wenn ich noch was sagen darf, und so ist das ja auch, du wirst ja wahrscheinlich mit der Jana Jünger nochmal sprechen, Frau Professor Jünger, die ja eben da maßgeblich mit das Projekt initiiert hat. In ihren Projekten ist es zum Beispiel, ich glaube in Heidelberg war das so, dass quasi die Ärztinnen, Ärzte mit den Pflegenden zusammen auch in der onkologischen Betreuung vor Ort sind, also rein von der Struktur her, dann gibt es halt onkologische Sprechstunden, da sitzt dann eben Pflegekraft plus Arzt, Ärztin gemeinsam mit den Patienten, weil die Pflegenden oft ja auch, ich sag mal, näher dran sind, mehr Zeit haben, die haben das da eben gemeinsam gemacht. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten gut gewesen, aber eben auch diese interprofessionelle Ausbildung wäre natürlich, wie Dominik auch sagt, das wäre natürlich wirklich das Ziel.
Ja, ja. Und auch da, glaube ich, könnte man strukturell einiges machen. Auch da plaudere ich wieder aus der eigenen Erfahrung in der Palliativmedizin, wo wir teils konsiliarisch, teils auch, meist eigentlich konsiliarisch dazugerufen wurden, wenn es darum ging, überhaupt mal das Therapieziel zu definieren. Und wir haben das dann immer so gemacht, dass wir erst ein Gespräch hatten im Kreis mit Pflegenden, Ärzten, alle, die um dieses kranke Kind in dem Fall herum waren, und in diesem ersten Teil des Gesprächs erstmal selber geguckt haben, wie sieht denn jeder Einzelne, der jetzt hier am Tisch sitzt, das Therapieziel für den Patienten? Ja, und das ist schon interprofessionelle Kommunikation, wo viel Dissens erscheinen kann, ja, dass die Pflegende, die ganz nah an dem Kind dran ist, vielleicht eine ganz andere Sicht hat als jetzt der Oberarzt oder der Chefarzt. Und das schon mal in einem Gespräch, einfach in einem Austausch zu klären, wie sind denn die eigentlichen Positionen und was denkt jeder, was denken eigentlich die Eltern darüber? Das erstmal zu besprechen und dann in einem zweiten Teil des Gesprächs, also wir waren dann als konsiliarisches Palliativteam die Federführenden, die dieses Gespräch geleitet haben und haben dann in einem zweiten Teil des Gesprächs gefragt, wer von diesem großen Team, das jetzt zusammengesessen hat, geht denn jetzt ins Gespräch mit den Eltern und um das nicht so groß zu halten, um nicht diesen Balk an medizinischem Personal da vor die Eltern zu setzen. Und dann in diesem zweiten Teil des Gesprächs aber zu schauen, was ist eigentlich der Wunsch der Eltern? Wie sehen die Situation? Was haben sie verstanden von der jeweiligen Situation? Das waren häufig intensivmedizinische Probleme. Um dann zu schauen, was haben wir denn jetzt für ein gemeinsames Therapieziel? Wo steuern wir hin? Und das kann manchmal, also durchaus öfter war das der Fall, dass es dann in die Palliation ging. Dass dann klar wurde, eigentlich ist die Qualität des Lebens, das noch vor uns liegt, vor diesem Patienten, vor diesem Kind liegt, wichtiger als die Quantität. Und dann zu schauen, wie gehen wir da gemeinsam weiter? Und ich habe das oft so erlebt, dass dieses Therapieziel häufig im medizinischen Alltag vergessen wurde. Man schraubt an Schräubchen am Perfusor hier hoch und da runter und hier ein bisschen mehr Adrenalin und weniger und vergisst den Bogen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine strukturelle Änderung, wo man sich wirklich in einem Team, in einem Kreis hinsetzt und das Therapieziel zu formulieren, ganz wichtig sein könnte.
Ja, das klingt wirklich nach so einem Best-Practice-Beispiel, wie man sich wünschen würde, wie es überlaufen würde. Aber die Realität ist, vielleicht auch nochmal zum Interprofessionellen zurückzukehren, dass es viele Kliniken gibt, wo noch nicht mal die Pflege und Ärzte sehr, sehr viele Schnittstellen haben. Ne? Gerade in chirurgischen Fächern ist ja oft so, dass es dann die Frühvisite gibt, wo Pflegende und Ärzte und Ärzte zusammen durch die Zimmer gehen und oft war es das dann auch schon für den Tag. Ja, und dann ist es so, dass die Pflegenden eben viel mehr Zeit mit den Patienten verbringen, die Ärzte dann oft einfach nicht verfügbar sind, weil sie stehen im OP. Und das ist, da geht halt ganz viel Information natürlich auch verloren. Sozusagen, das war auch mit einer der Gründe, warum wir im Rahmen von Comment auch eine interprofessionelle Visite mit eingeführt haben, dass zumindest, sozusagen Urologie ist ja eines der chirurgischen Fächer, wo eben Ärzte und Ärzte oft auch dann im OP sind, dass zumindest dann noch einmal am Tag wirklich die Berufsgruppen zusammenkommen und über jeden Patienten noch einmal sprechen.
Ja.
Das ist so die eine Seite, dass der Informationsfluss besser wird und die andere Seite ist, dass natürlich die Patientenperspektive ja eigentlich am wichtigsten sein sollte für solche Therapieentscheidungen, die tatsächlich in Realität oft zu kurz kommt. Ne, muss man schon auch sagen, das hat auch was mit Kommunikationsausbildung zu tun. Also ich kann da nur, also aus meinem Nähkästchen mal so plaudern, wenn ich das erlebt habe, ist das schon auch durchaus häufig so, dass Ärzte und Ärzte schon mit klaren Empfehlungen einfach kommen. Ne? Und dann sagen die Patienten ja oder nein, aber meistens ja doch ja, weil es eben von den Ärzten ja empfohlen wird. Und dieser Teil, dass in diesem Gespräch es auch einen Raum dafür gibt, was eigentlich die Wünsche der Patienten und Patienten sind, dass das wirklich relevanten Einfluss auf die Therapie hat, dass das oft zu kurz gekommen ist. So habe ich das häufig erlebt. Das ist aber, sollte im Kommunikationstraining auch ein wichtiger Bestandteil sein, die sogenannte partizipative Entscheidungsfindung, das wäre so das Fachwort dafür, dass das tatsächlich auch beherzigt wird und ich muss sagen, also zumindest jetzt in der urologischen Klinik, gerade was die onkologischen Patienten angeht, dass das da wirklich ganz, ganz toll funktioniert.
Ja.
Aber ich kenne es in anderen Kliniken auch tatsächlich ganz anders. Und das hat auch oft was mit Eile zu tun und Ressourcenmangel und viel zu vielen Dingen, die zu tun sind. Und dann fallen solche Dinge manchmal hinten über, obwohl sie eigentlich zentral sein sollten.
Und zu einer großen Zufriedenheit auf allen Seiten führen könnten.
Ja.
Letztlich nämlich auch auf Seiten der Professionellen.
Ich glaube, vielleicht, was man noch berücksichtigen muss, ist, dass man natürlich auch den Ärzten, Pflegenden sagen musste, wenn man jetzt wirklich ein Change of Principle hat, wenn man jetzt wirklich rausgeht aus der Kuration in die Palliation, dass es keine Niederlage ist. Das wird ja häufig so empfunden und auch dieses Direktive, was eben das komplette Gegenteil von dem ist, was du sagst, Dominik, eben von der partizipativen Entscheidungsfindung, dass das dann einfach rausgenommen wird und dass man, das hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, dass man einfach auch sagt, dass man dem Patienten Platz gibt, dass man ihm sagt, haben Sie das eigentlich jetzt verstanden? Wiederholen Sie mal in Ihren eigenen Worten, wo wir jetzt stehen. Und auch zum Beispiel in dem Gespräch einfach nichts sagt. Einfach mal 15 Sekunden nichts sagen. Und das haben wir ja auch quasi gelernt. Und auf einmal geht wie ein Ventil auf und die Patienten fangen an zu erzählen. Das ist bestechend. Und ich kann nur sagen, als Azubi in der Kommunikation habe ich das anfänglich so gesehen, ja, das ist ja alles so irgendwie Theorien, das funktioniert ja nicht. Und es funktioniert eben doch. Mhm. Aber also wichtig ist eben, dass man, dass man auch Dinge nicht direktiv machen darf, dass das in Ordnung ist, auch von der pflegerischen und ärztlichen Seite und dass man den Patienten quasi wieder zentriert und ihm und sie selber so versteht als Empfehlungsgeber, ja, aber den Patienten und die Familie des Patienten maßgeblich entscheiden lässt auf Basis einer sehr guten Information, die der Patient auch wirklich versteht.
Ja.
Ja, also meine Erfahrung ist jetzt aus den Kommunikationstrainings, dass manche Dinge wirklich sehr, sehr schnell vermittelt werden können. Und gerade wenn es darum geht, dass Patienten verstehen, was man sagt, Gespräche zum Beispiel zu strukturieren, vorher auch zu sagen, was besprochen wird, sich vorher auch Gedanken zu machen, was ist zu viel, womit überlebt man jemanden, ob es vielleicht besser wäre, zwei Gespräche zu machen. Das sind Dinge, die so recht schnell gingen, hatte ich so das Gefühl. Andere Dinge sind schon durchaus schwieriger und da braucht es ein bisschen mehr Training für. Und das wäre zum Beispiel den Patienten auch ein bisschen im Blick zu haben, zu gucken, wann kommen zum Beispiel Emotionen hoch, wann wird da Angst spürbar oder solche Dinge und die auch zu benennen. Da habe ich so das Gefühl gehabt, dass viele da doch eine große Hemmschwelle haben. Ich selbst übrigens auch, als ich die Technik gelernt habe, habe ich gemerkt, dass es komisch ist. Es ist einfach komisch im Gespräch und ungewohnt zu sagen, ich spüre da Angst bei Ihnen oder Sie wirken gerade auf mich traurig. Aber es ist ein echtes Wundermittel. Mhm. Es hilft unglaublich gut dabei, in Kontakt zu kommen. Und vor allem, was, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist, ist es halt gilt für uns alle Menschen im Grunde, wenn wir in einem Affektzustand sind, können wir nichts aufnehmen. Dann sind wir im Affekt drin. Und es ist ganz, ganz wichtig, den anzusprechen, dem Raum zu geben, damit Patienten auch verstehen können, was wir ihnen erläutern.
Ja. Und wenn wir das ansprechen, diese Affekte, die Emotionen auf der anderen Seite und das zulassen, löst das ja bei uns selber auch was aus. Und zwar ist es wie, so empfinde ich das, wie ein Aufatmen, als wenn man wieder Luft holen kann. Es gibt noch die ganz große Herausforderung, kulturelle Unterschiede, sprachliche Schwierigkeiten, wo man vielleicht Dolmetscher sogar braucht. Wer sind diese Dolmetscher, wo kommen die her? Sind es manchmal Angehörige, sind es vielleicht sogar die Kinder des Patienten, die besser Deutsch sprechen als der Patient selber?
Also ich glaube, ich persönlich finde es ja toll, wenn man auf die Visite geht und man hat da, weiß nicht, 4, 5, 6 Nationen zusammen und bin da sehr großer Fan von. Ich glaube, man muss wirklich dieses kulturelle Nonverbale irgendwo versuchen, auch etwas zu vermitteln. Du wirst es ja in Italien lebend, auch hast du ja auch mal erzählt, dann eben als Nicht-Italienerin erfährst du es ja als Patientin mitunter, wie das manchmal eben auch ist. Da bist du ja quasi auf der Patientenseite. Und ich glaube, das kann sehr gut Teil auch einer nach wie vor, meiner Meinung nach, verpflichtenden Ausbildung sein, auch kulturelle Unterschiede. Das ist ja nun auch wirklich interessant. Also ich meine, da sind ja mitunter auch die Geschlechter ganz anders gesetzt in den verschiedenen Kulturen, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun, wie ich mit den Patienten umgehe. Und wenn du sagst, wer übersetzt eigentlich als Dolmetscher, dann müssen wir auch wissen, dass vielleicht Angehörige Inhalte anders übersetzen, als wir sie gerne transportiert haben würden. Ja. Das ist schon ein echt großes Thema, aber ich glaube, dass man aufgrund der Gesamtentwicklung und der demografischen Entwicklung einfach sich diesem Thema gegenüber klar öffnen muss und es klar benennen muss. Hm. Und kann, weil ich finde, das kann ein absoluter Gewinn sein. Ja.
Ich glaube, da wird gerade im Moment auch viel Forschung betrieben, das aus gutem Grund, wie du auch gerade benannt hast. Im Moment ist es, glaube ich, noch ein bisschen unbefriedigend gelöst. Ganz toll wäre natürlich, wenn man immer Sprachkulturmittler hätte, die dann in solche Gespräche mitgehen, aber das ist eben noch nicht so selbstverständlich etabliert. In Düsseldorf gibt es jetzt ein Projekt für ukrainische Patientinnen und Patienten, wo das tatsächlich etabliert ist, aber ich sag mal, die Routine ist tatsächlich, dass man sich entweder behilft oder wir haben auch ein Dolmetscher-iPad, wo dann professionelle Übersetzer sozusagen mit iPad zugeschaltet sind, aber auch das ist jetzt mit Nachteilen behaftet. Und ich muss sagen, das sollte zwar nicht so sein, aber auch da habe ich schon erlebt, dass Patienten dann ganz lange reden und dann kriege ich einen Satz als Übersetzung zurück. Also das, da gibt es sicherlich noch Raum nach oben, muss man sagen. Und ich finde auch, dass das etwas ist, ja, wo noch wirklich viel Arbeit reingesteckt werden sollte.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde aber gerne noch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das aus der ersten Podcast-Folge, wo die Susanne, die Mutter von der Nora, berichtet. Nora hatte eine Leukämie und ist zweimal Knochenmark transplantiert worden, hatte dann eine chronische Graft-versus-Host-Reaktion, also eine Abstoßung, und ist im Alter von 11 Jahren nach 10 Jahren Krankheit dann verstorben zu Hause. Und die Mutter berichtet, wie am Anfang, bevor die Diagnose mitgeteilt wurde, obwohl die Diagnose eigentlich schon stand, ein Arzt auf dem Bauch ihrer Tochter rumdrückte und immer nur in dem nicht vorhandenen Bart murmelte: "Naja, die Milz ist vergrößert. Aber was heißt das schon?" Und die Mutter stand daneben und konnte gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Die hatte noch keine Diagnose, die war vom Spielplatz in die Klinik gekommen, nachdem der Kinderarzt angerufen hatte, sie müsse sofort in die Klinik, befand sich da auf einer onkologischen Kinderstation, hat aber gedacht, naja, Hämatologie und Onkologie, das muss ja nicht unbedingt jetzt onkologisch heißen, es kann ja auch hämatologisch was nicht so Dramatisches sein. Und es war Wochenende und niemand kam mit der Diagnose. Also sie haben 3 Tage gewartet, bevor die Diagnose mitgeteilt wurde. Und die wurde dann in der Visite mitgeteilt, ganz beiläufig. Und daran muss ich gerade wieder denken, weil das ist zwar 10 Jahre oder 12 Jahre her. Nein, es ist schon länger her eigentlich. Aber egal, diese Sachen passieren. Diese Sachen passieren und diese Sätze bleiben stecken. Wie die Susanne in dieser Podcast-Folge eben berichtet, immer wieder dieser Satz: "Naja, die Milz ist vergrößert, aber was heißt das schon?" Das ist stecken geblieben. Und das dreht sich in den Köpfen der Patienten und Angehörigen immer wieder, manchmal ihr Leben lang. Und deshalb ist es, glaube ich, so unglaublich wichtig, dass Ausbildung in dem Bereich gemacht wird, dass alle sich, vielleicht auch die Patienten, sich dem zuwenden und vielleicht auch der Patient, die Patientin sein eigenes dazu gibt, um die Kommunikation besser zu machen, was bestimmt nicht leicht ist, aber manches einzufordern und zu sagen, jetzt möchte ich mal reden und eigentlich sagen, was ich will, was ich mir vorstelle von meinem Leben, für mein Leben, und dafür Platz geschaffen wird.
Also das ist wirklich eine fürchterliche Geschichte und ich muss aber leider sagen, dass ich ähnliche Geschichten auch oft höre in der Psychoonkologie. Es gibt Patienten, die wirklich psychisch erkranken, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel, aufgrund von so einer Art der Diagnosemitteilung. Das ist gar nicht mal so selten. Das ist wirklich eine bittere Pille. Also mein Eindruck ist, es gibt, wie es ja in so vielen Dingen ist, es gibt Menschen, die eine natürliche Begabung für Kommunikation haben und die einfach das so mitbringen, solche Dinge irgendwie gut anpacken zu können. Und es gibt aber natürlich auch Menschen, die das gar nicht gut können. Und es ist aber so, dass gerade so etwas wie zum Beispiel die Mitteilung einer schlimmen Diagnose tatsächlich, dass man das technisch lernen kann. Das heißt, wenn man diese Begabung nicht mitbringt, dann gibt es ein paar schon ganz wenige Dinge, die man beherzigen kann, um das in einer Art und Weise zu tun, dass das viel besser annehmbar ist für Patientinnen und Patienten. Ja. Das ist ein sehr, sehr kleiner Aufwand, sowas beizubringen. Ja.
Ja.
Und ich, also umso mehr finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es in die Breite kommt.
Ja.
Also ich kann das auch nur unterstützen und ich habe, es gibt eine Headline aus der Süddeutschen Zeitung im August 20, die schreiben, schlechte Kommunikation als Behandlungsfehler. Und das glaube ich, dahin muss man kommen, dass man das auch so wahrnimmt und eigentlich das Gute sagt, gute Kommunikation ist ein Teil einer guten Behandlung. Und da ist noch ein weiter Weg. Ich glaube aber du, Alter, mit deinem Engagement in dem Bereich, bist ein Mosaikstein darin, dass das entsprechend dann auch weiter verbreitet wird. Und ich kann auch wirklich nur hoffen, dass das weiter auch in die Köpfe kommt und sich dann weiter auf die, ja, nicht nur auf die nächste Generation, sondern auf die Ist-Generation genauso bezieht, dass die Leute alle quasi so früh wie möglich und so gut wie möglich in der Kommunikation ausgebildet werden. Und das, was du sagst, Dominik, dass Leute traumatisiert werden, das ist definitiv so. Durch schlechte Kommunikation kannst du traumatisieren, das ist schlimm, ja. Du kannst durch Gute genau das Gegenteil machen. Du nimmst die Leute an Bord, du lässt sie autark im Wissen darum, dass sie vielleicht auch krebserkrankt sind, im Wissen darum, dass sie nicht mehr kuriert, sondern palliativ unterstützt werden. Aber all das ist trotzdem mit einer sehr guten Lebensqualität vereinbar, wenn du gut kommunizierst.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich hoffe sehr, dass Comment irgendwie weitergeht und dass das viel umgesetzt wird und natürlich im optimalen Fall wirklich die ärztliche Weiterbildung da verpflichtend Kommunikationstrainings angeboten werden. Das wäre das Beste. Aber falls das nicht kommt, was können vielleicht Ärzte, Ärztinnen tun, um das an ihrer eigenen Klinik durchzusetzen? Habt ihr da irgendeinen Tipp?
Also ich glaube, ein ganz niederschwelliger Weg ist, gerade wenn es um onkologische Fächer geht, es ist ja vorgeschrieben, dass alle Krebszentren auch eine psycho-onkologische Betreuung haben. Das heißt, eigentlich in allen Bereichen, wo Krebspatienten behandelt werden, müsste es eigentlich eine Person geben, die besonders gut kommunizieren kann, nämlich die Psycho-Onkologin, den Psycho-Onkologen. Ja, passend zu Ihrem Eingangsbeispiel. Das eine Adresse wäre, an der man sich Beratung, Unterstützung holen könnte, durchaus auch zusammen in Gespräche gehen kann. Nämlich das ist ja der Weg, wie es dann normalerweise läuft, wenn es keine Kommunikationstrainings gibt. Man sucht sich jemanden, guckt sich was ab und das kann ein vielleicht nicht so gutes Beispiel sein oder eben ein gutes. Und ich glaube, Psycho-Onkologinnen und Psycho-Onkologen am Zentrum wären vielleicht ein niederschwelliger Weg, da wirklich hilfreiche Tipps zu bekommen im Umgang mit Patienten und Patienten.
Das glaube ich auch und ergänzend dazu würde ich sagen, dass natürlich die Klinikleitung und bestenfalls die Geschäftsführung aus der Klinik dieses Wissen der Psycho-Onkologen nimmt und sagt, geht rein in die Schulung für die Pflegenden und für die Ärzte. Und das muss ja nicht, was weiß ich, wie viel Zeit dann eben in Anspruch nehmen, aber man kann diese Expertise ja wirklich, die dann eben auch vorhanden ist in den Kliniken, nutzen und sagen, wir bilden die Leute aus. Und ich kann nur das aus Mönchengladbach erzählen, da haben wir neulich mit meinem jetzigen Chef und dem Geschäftsführer zusammengesessen, weil der Geschäftsführer die Vision hat, genau das, und der hat genau über das Comment-Thema gehört, genau diese Art der Kommunikation zum Kultur dieser Klinik zu machen, zur Kultur dieser Klinik zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Unmöglich.
Ja. Ich tue in die Shownotes von dem Podcast noch die ganzen Links und vielleicht auch das Paper vom Comment-Projekt, sodass Leute da wirklich drauf zurückgreifen können, die interessiert sind, sich vielleicht an euch sogar wenden können, wenn es da irgendwelche Fragen gibt die Intention da ist, selber an der eigenen Klinik vielleicht was umzusetzen. Ja, ich hoffe, dass viele Leute diese Initiative ergreifen und euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank, nicht nur dafür, dass ihr euch die Zeit für dieses Gespräch genommen habt, sondern für die großartige Arbeit, die ihr da beide leistet. Also ich bin begeistert und wünsche euch viel Erfolg mit dem Weiteren.
Vielen Dank und ich gebe den Dank mal weiter direkt an dich, Dominik, als Ausbildender. Ja, Dankeschön, alles Gute für deine weiteren Kommunikationspodcasts, Aida.
Ja, danke.
Vielen Dank. Dann kann ich den Dank gleich im Kreis weitergeben an dich, Aida, dass du dich überhaupt so engagiert kümmerst um dieses Thema. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du dabei hilfst, es in die Breite zu bringen.
Ja, ich bemühe mich. Ich hoffe, dass es viele hören und dass es viel geteilt wird. Also Leute, teilen bitte. Ganz wichtig. Okay, einen schönen Tag. Danke nochmal für eure Zeit und bis bald.
Bis bald. Jo, tschüss.
Bis bald.
Tschüss. Diese Folge wurde von mir, Aida Duroux, produziert und bearbeitet. Die Musik in der Sendung ist von Blue Dot Sessions. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine Bewertung und schreibt ein Review bei Apple Podcasts. Ich freue mich auch über Rückmeldungen unter der E-Mail-Adresse aida@mac.com. Das ist aida@mac.com und beantworte jede E-Mail persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute!